NDR Info. Echo des Tages.
Ich brauche keine Millionen, mir fehlt kein Pfennig zum Glück. Ich brauche weiter nichts als nur Musik, Musik, Musik.
Er war auch ein leidenschaftlicher Sänger. Jazz, Swing, Schlager hat er gesungen. Selbst als Tatortkommissar Paul Stöver unterbrach er gern seine Ermittlungen für eine kurze Liedeinlage. Manfred Krug ist gestorben, mit 79 Jahren im Kreise seiner Familie. Einen Nachruf auf den Schauspieler hören Sie am Ende der Sendung. Die weiteren Themen im Echo des Tages. Mordfall Peggy. Die Verbindung zum NSU ist möglicherweise einer Polizeipanne geschuldet. Gezerre um CETA. Die Belgier wollen jetzt zustimmen. Dazu Bericht und Kommentar. Einsatz für Menschenrechte. Zwei jesidische Frauen bekommen den Sacharow-Preis. Nach dem Brexit, die britische Wirtschaft zeigt sich robuster als erwartet und Italien, nach dem Erdbeben zeigen sich die Schäden. Am Mikrofon ist Marcel Güsken und wir beginnen in Bayreuth. Der Mord an Peggy und der NSU-Terrorist Uwe Bernhard, als Ermittler vor gut zwei Wochen bekannt gaben, dass eine DNA-Spur beide Fälle zu verbinden scheint, sorgte das für Schlagzeilen. Der Tod des Mädchens, das 2001 auf dem Heimweg von der Schule verschwand, ist nach wie vor ungeklärt. Bernhards DNA am Fundort der Leiche brachte völlig unerwartete Ermittlungsansätze. Doch jetzt stellt sich heraus, die Verbindung gibt es möglicherweise nicht. Die angebliche DNA-Spur könnte eine Ermittlungspanne sein. Den Stand der Dinge erläutert jetzt heute die Ermittlungsbehörden in Bayreuth. Von dort berichtet Andreas Ebert.
Eine Verunreinigung ist nicht ausgeschlossen, ja sogar naheliegend. Die Spur des NSU-Terroristen Bernhard haben womöglich Thüringer Polizeibeamte an den Fundort der Leiche von Peggy gebracht. Der leitende Oberstaatsanwalt in Bayreuth, Herbert Potzel.
Hierbei haben sich nunmehr mögliche Anhaltspunkte dafür ergeben, dass durch die mit der Spurensicherung in beiden Fällen befasste Tatortgruppe der Polizei in Thüringen teilweise identisches Spurensicherungsgerät verwendet wurde. Eine Aussage zur Qualität der Spurensicherung und einer möglichen Kontamination kann erst nach den weiteren umfassenden und zeitaufwendigen Ermittlungen getroffen werden.
Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks war es ein Meterstab, der im Rahmen der Ermittlungen rund um den NSU zum Einsatz kam und dann wieder im Sommer dieses Jahres, als die sterblichen Überreste von Peggy in einem Waldstück an der bayerisch-thüringischen Grenze gefunden wurden. Doch von einer Panne will die Staatsanwaltschaft in Bayreuth nicht sprechen. Vielmehr habe man im Rahmen der Qualitätssicherung Unregelmäßigkeiten festgestellt. Die Ermittler wollen den genauen Weg der Spuren, deren Sicherung und Bearbeitung in Thüringen und Bayern jetzt lückenlos klären. Mit Entsetzen hat der Bürgermeister in Lichtenberg, Holger Knüppel, auf die Meldung reagiert. Der Heimatort von Peggy kommt seit dem Verschwinden des Mädchens nicht aus den Schlagzeilen.
Man kommt nie zur Ruhe. Die Bürger verkriechen sich, wenn hier irgendwelche Presseleute auftauchen. Es braucht nur irgendwo ein Mikrofon um die Ecke kommen, dann verschwinden die Leute. Es wird einem dann natürlich letztendlich, oder den Bürgern wird nachgesagt, sie wollen irgendwas verheimlichen und wollen keine Auskünfte geben. Dieses falsche Licht, was dann hier auf den Ort geworfen wird, das ist das Fatale. Neben der Dramatik, die natürlich jetzt in dem gesamten Fall jetzt vorhanden ist und dass da auch die Familie nie zur Ruhe kommt, ich finde es absolut schlimm und man hofft sich natürlich, dass da endlich mal Licht reinkommt.
Hat die Polizei tatsächlich bei der Spurensicherung geschlampt? In einem der spektakulärsten vermissten Fälle um das damals 9-jährige Mädchen gibt es unzählige Pannen. Bis hin zur Verurteilung eines Mannes mit geistiger Behinderung, der jahrelang als Täter galt und dann in einem Wiederaufnahmeverfahren freigesprochen wurde. Eigentlich, so Bürgermeister Knüppel, habe man gedacht, die Pannenserie habe ein Ende.
Man kann ja wieder nur mutmaßen im Moment. Für mich ist es überhaupt noch nicht sicher und nicht belegt, dass es wirklich so war. Wenn es aber so sein sollte, dann finde ich das schon empörend und erschreckend. Wieder mal so eine Panne da in den Ermittlungsarbeiten sind wir ja eigentlich gewohnt. Man hat gedacht, es würde jetzt endlich mal sauber gearbeitet und das hoffe ich auch, dass es letztendlich wieder mal irgendwo eine Fehlermeldung ist.
Doch danach sieht es derzeit nicht aus. Offenbar war es wirklich eine DNA-Verunreinigung und der NSU-Terrorist Uwe Bernhard hat mit dem Verschwinden und Tod des Mädchens nichts zu tun. Gewissheit sollen weitere Untersuchungen der Ermittlungsbehörden geben. Offen bleibt die Frage, wer hat Peggy auf dem Gewissen?
Es sind dramatische Tage gewesen für die EU und für Kanada. 7 Jahre hat man verhandelt über CETA Und am Ende, als die Verträge schon fast bereit liegen für die Unterschriften, sind es 3 belgische Regionen, die einen dicken Strich durch die Rechnung machen, weil sie nicht zustimmen. Der geplante Gipfel platzt, doch die Gespräche der Belgier gehen weiter und bringen heute schließlich doch noch den Durchbruch. Und der Vertrag könnte schon am Samstag unterzeichnet werden. Doch EU-Vertreter halten sich mit dem Jubeln noch zurück, wie Sabine Hackländer aus Brüssel berichtet.
Mit Erleichterung, aber auch mit Vorsicht haben Vertreter der EU-Institutionen auf die innerbelgische Einigung reagiert. Als einer der ersten meldete sich EU-Ratspräsident Tusk über den Kurzmitteilungsdienst Twitter zu Wort. Er werde den kanadischen Premier Trudeau kontaktieren, sobald alle EU-internen Verfahren zur Unterzeichnung von CETA beendet seien. Sicher ist sicher. Da hilft auch nicht, dass sich der wallonische Ministerpräsident Paul Magnette wegen der Verzögerung entschuldigte, die seiner Meinung nach zum Besten aller Beteiligten gewesen sei. Es tut mir sehr leid, dass unsere europäischen Partner und natürlich auch Kanada warten mussten. Aber wenn wir ein bisschen länger gebraucht haben, hat sich das nicht nur für uns Wallonen, sondern für alle Europäer gelohnt. Die Bedenken der Wallonen richteten sich am Ende vor allen Dingen auf 2 Bereiche. Zum einen fürchtet sich die Region vor einer Zunahme von Agrarimporten aus Kanada, die dann zu Lasten wallonischer Landwirtschaft führen könnten. Hier soll nun laut Kompromiss im Zusatzprotokoll des Vertrages stehen, dass die sozioökonomischen Folgen, die sich aus der Anwendung CETAs ergeben, regelmäßig überprüft werden müssen. Außerdem sollten im Notfall Schutzmaßnahmen beispielsweise in Form von EU-Hilfen für betroffene Landwirte bereitgestellt werden. Garantien, die nicht jeder belgische Regionalvertreter für sinnvoll hält. Zu den Zweiflern gehört der Ministerpräsident der flämischen Region, Geert Bourgeois.
Das ist geregelt binnen der
Europäischen. Ist doch ohnehin schon alles geregelt innerhalb der EU. Wenn es durch Einfuhren zu sogenannten Marktstörungen kommt, können Maßnahmen ergriffen werden. Wenn man das unbedingt noch mal ins Zusatzprotokoll reinschreiben will, meinetwegen. Eigentlich wäre es aber nicht nötig gewesen. Der zweite Knackpunkt aus Sicht der Wallonen betrifft die im Abkommen vorgesehenen Schlichtungsverfahren bei möglichen Auseinandersetzungen mit ausländischen Investoren. Hier ist nun eine Überprüfung durch den Europäischen Gerichtshof vorgesehen. Außerdem pocht Belgien, ebenso wie Deutschland übrigens, auf ein Opt-out-Recht, also ein Kündigungsrecht, sollte sich die Anwendung CETAs als verfassungsrechtlich bedenklich herausstellen. Wie man sich in Belgien nun nach der Einigung das weitere Vorgehen vorstellt, erklärte am Mittag Regierungschef Charles Michel. Wir werden den Text nun den EU-Botschaftern zur Prüfung vorlegen. Danach bekommen unsere regionalen Parlamente die Möglichkeit, Position zu beziehen und über die Änderungen abzustimmen. Die dafür vorgesehene Frist ist Freitag um Mitternacht.
Um 12 Uhr abends.
Am Freitag um Mitternacht sollte also eigentlich alles klar sein von EU-Seite aus. Zu diesem Zeitpunkt könnte EU-Ratspräsident Tusk dann auch gefahrlos zum Telefonhörer greifen, um den kanadischen Premier diesmal ohne Blamage nach Brüssel einzuladen. Wann der Nachholtermin für den EU-Kanada-Gipfel letztendlich stattfinden wird, steht noch nicht fest. Theoretisch könnte es aber schon am Samstag soweit sein.
Sabine Hackländer berichtete. Die Belgier haben sich also zusammengerauft, aber insgesamt war das Gezerre um CETA kein Glanzstück. Nicht für die EU und nicht für die Belgier. Ralf Siener kommentiert.
Surrealismus pur in Brüssel, der Hauptstadt des europäischen Trauerspiels. Der Surrealist René Magritte hätte seine helle Freude. Kaum waren die kanadischen Flaggen in Brüssel eingeholt und der EU-Kanada-Gipfel abgesagt, da kam prompt die Eilmeldung: Durchbruch bei CETA. Unterschrift wahrscheinlich schon am Wochenende. Trudeau kann die Koffer gepackt lassen. Und schon bald wird der virtuelle EU-Kanada-Gipfel Wirklichkeit. Eine herrliche Realsatire. Doch zum Feixen besteht kein Anlass. Denn die Europäische Union durch Brexit, Flüchtlingskrise und Jugendmassenarbeitslosigkeit ohnehin am Rande des politischen K.O. hat sich erneut als Dilettantenunion entpuppt. Versagt hat vor allem die belgische Regierung, die seit über einem Jahr wusste, dass die Wallonie und ihr profilierungsbegabter Ministerpräsident Paul Magnette auf CETA-Widerstand programmiert waren. Statt bei den zahlreichen EU-Gipfeltreffen mit Merkel und Co. zu sagen, halt, wir haben hier ein ernstes CETA-Problem, tat die Mitte-Rechts-Koalition um Belgiens Premier Charles Michel so, als sei ganz Belgien im flämischen Kaufmannsfieber und könne den Freihandelsvertrag mit Kanada gar nicht abwarten, damit der Antwerpener Containerhafen richtig brummt. Versagt hat aber auch die EU-Kommission. Deren Generaldirektion Handel gilt zu Recht seit Jahren als personifizierte Mischung aus Arroganz und Ignoranz. Im Gefühl als hochdotierte Elitebeamte über die Niederungen der Wallonie und anderer Detroit-ähnlicher Industriebrachen zu schweben, hielten es Junkers Handelsexperten nicht für nötig, dem lang angekündigten Widerstand auf den Grund zu gehen, sich mit den wallonischen Parlamentariern in Namur zu unterhalten und anschließend mit der durchaus kommunikationsoffenen Trudeau-Regierung in Kanada. Dann hätte der innerbelgische Konflikt um CETA von vornherein entschärft werden können. Jetzt stehen alle gedemütigt und beschädigt da. Die Kommission und der Europäische Rat, welche die kanadischen Flaggen in Brüssel wieder einholen mussten, Kanadas Premier Trudeau, der geduldig auf gepackten Koffern saß und seinen Brüsselflug dann doch nicht antreten konnte, die Wallonen, die letztlich doch klein beigeben mussten und die Flamen jetzt noch mehr hassen. Weil die Wallonen während der CETA-Debatte der letzten Tage als wirtschaftlich impotente Bauerntrampel karikiert haben. Das Brüsseler Kasperle-Theater um CETA ist de facto ein unwürdiges Trauerspiel und eine weitere Etappe auf dem Weg der Selbstauflösung der Europäischen Union.
Ralf Siener kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Nadja Murad und Lamia Haji Bashar. Die beiden jungen Frauen wurden im Irak von IS-Kämpfern verschleppt und mehrfach vergewaltigt. Sie gehören zur Minderheit der Jesiden. Beide konnten entkommen. Sie flohen nach Deutschland, wo sie immer wieder auf das Leid jesidischer Frauen und Kinder aufmerksam machen. Ihr Einsatz für die Menschenrechte wird nun vom Europaparlament gewürdigt. Die beiden Frauen bekommen den renommierten Sacharow-Preis. Anna Osius erzählt ihre Geschichte.
Das Martyrium von Nadja Murad und Lamia Achi begann vor mehr als 2 Jahren, am 3. August 2014. An diesem Tag überfiel die Terrormiliz Islamischer Staat den Heimatort der beiden Frauen im irakischen Sinjar-Gebirge. Die Extremisten töteten alle Männer und älteren Frauen des Ortes, darunter auch 6 Brüder Nadjas und ihre Mutter. Die jüngeren Frauen und Kinder wurden versklavt. Wir wurden mit einem Bus in eine andere Region gebracht, so erzählte Nadja später in einer bewegenden Rede vor den Vereinten Nationen. Sie berührten und demütigten uns. Wir kamen nach Mosul zusammen mit tausenden anderen jesidischen Familien. Wir wurden wie Geschenke unter den IS-Kämpfern ausgetauscht. Ein Mann suchte mich aus und zwang mich zu sich nach Hause. Er vergewaltigte mich, folterte mich. Als ich versuchte zu fliehen, brachte er mich zu den Wächtern und sie vergewaltigten mich alle gemeinsam, bis ich ohnmächtig wurde. Mit Hilfe einer Nachbarsfamilie gelang Nadja nach einigen Monaten schließlich die Flucht. Sie konnte aus dem IS-Gebiet herausgeschmuggelt werden und schaffte es nach Deutschland. 2015 sprach sie vor dem UN-Sicherheitsrat über ihre Geschichte. Ich bitte Sie, besiegen Sie den IS. Ich bin wegen der Terroristen durch die Hölle gegangen. Ich habe gesehen, was sie kleinen Mädchen und Jungen angetan haben. Alle, die diese Verbrechen, den Völkermord begangen haben, müssen vor Gericht gestellt werden, damit Frauen und Kinder in Syrien und im Irak sich erleben können. Diese Verbrechen müssen aufhören. Heute. Nadja ist UN-Sonderbotschafterin für die Würde der Überlebenden von Menschenhandel geworden und versucht, Flüchtlingen aus dem Irak und aus Syrien zu helfen. Ihre Leidensgenossin Lamia, die ebenfalls mit dem Sacharow-Preis für Menschenrechte ausgezeichnet wird, ist weniger bekannt, obwohl sie es noch schwerer hatte. Auch sie wurde in Mosul zwangsverheiratet und vergewaltigt, unternahm mehrere Fluchtversuche, um dem IS zu entkommen, doch sie wurde immer wieder gefasst. Erst im April dieses Jahres konnte sie schließlich entkommen, doch IS-Kämpfer verfolgten sie. Eine Tretmine explodierte, tötete 2 ihrer Gefährten und verletzte Lamia schwer. Sie ist nahezu völlig erblindet. Trotz ihrer schweren Verletzungen konnte sie ihre Verfolger abschütteln und schaffte es schließlich ebenfalls nach Deutschland. Dort wurde sie medizinisch behandelt und engagiert sich jetzt in Aufklärungskampagnen. Der Sacharow-Preis für Menschenrechte erwidmet sich diesmal aus aktuellem Anlass den Gräueltaten der Terrormiliz Islamischer Staat. Für die Leidensgenossinnen von Nadja und Lamia ist das Martyrium in den Händen der Terrormiliz Islamischer Staat noch immer nicht zu Ende.
Mehr Zusammenarbeit, das ist das Thema beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel. Und im Zentrum steht dabei das Verhältnis zur Europäischen Union. Die Idee ist, dass sich die aktuellen Krisen besser meistern lassen, wenn man die Kräfte bündelt. Und in Brüssel zeichnen sich dafür heute auch schon konkrete Projekte ab, wie Kai Küstner berichtet.
Während bedrohliche Krisen dichter an sie herangerückt sind, rücken NATO und EU enger zusammen. Egal, ob es um die Ukraine geht oder in jüngster Zeit um Syrien, die Militärallianz und die Europäische Union suchen die gegenseitige Nähe mehr als je zuvor in ihrer Geschichte. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg drückte das heute so aus.
A stronger Europe means a stronger, NATO.
Ein stärkeres Europa bedeutet auch eine stärkere NATO. In der Praxis ist der neue Wille zur engeren Zusammenarbeit vor allem im Mittelmeer zu beobachten. Die EU lässt sich von der NATO bereits seit dem Frühjahr beim Thema Flüchtlingskrise helfen. In der Ägäis, also an der Seegrenze zwischen der Türkei und Griechenland, betätigen sich NATO-Schiffe sozusagen als schwimmende Augen und versuchen, Schlepper und Flüchtlingsboote aufzuspüren.
Die Ägäis-Aktivität hat den Schleppern und Schleusern der organisierten Kriminalität den Boden entzogen und macht ihnen das Leben schwer.
Mit diesen Worten begrüßte Verteidigungsministerin von der Leyen, dass die NATO ihre Mission nun bis Ende des Jahres verlängert hat. Doch aus Bündniskreisen ist zu hören, dass die Türkei den Einsatz eigentlich für verzichtbar hält. Ob sich das Ägäis-Projekt bis ins neue Jahr hineinretten lässt, ist also fraglich. Dafür aber wird die NATO der EU nun auch im zentralen Mittelmeer helfen. Und zwar bei deren Marinemission namens Sophia, mit der die EU sowohl gegen Schlepperbanden vor der libyschen Küste als auch gegen Waffenschmuggler vorgeht. Von der Leyen weist darauf hin, dass die Schiffe der EU und der NATO jeweils in unterschiedlichen Regionen unterwegs seien.
Deshalb ist es natürlich sinnvoll, dass wir beide Fähigkeiten so miteinander verknüpfen, dass man Informationen austauscht. Ein gutes Lagebild ist ein Riesenvorteil in der Bekämpfung der organisierten Kriminalität.
Künftig soll die NATO sich auf zweierlei Weise nützlich machen. Erstens soll sie Aufklärungsarbeit leisten, also das weitergeben, was ihre Schiffe und Flugzeuge im Radar erfassen. Und zweitens soll sie etwa auch die Betankung der EU-Schiffe sicherstellen. Schon in 2 Wochen stünden die NATO-Kräfte bereit, betonte Generalsekretär Stoltenberg.
Der Brexit, der Austritt der Briten aus der Europäischen Union, wird Großbritannien vor allem wirtschaftlich massiv schaden. So haben es jedenfalls etliche Fachleute vorausgesagt. Doch die Zahlen, die heute in London präsentiert wurden, belegen diese Erwartung nicht. Die britische Wirtschaft wächst zwar langsamer, bleibt aber insgesamt robust. Aus London, Stefanie Pieper.
Um 0,5% ist die britische Wirtschaft in den 3 Monaten Juli bis September nach einer ersten offiziellen Schätzung gewachsen und damit etwas schwächer als noch im Quartal zuvor, aber etwas besser als von den meisten Volkswirten erwartet. Es gebe bislang nur wenige Beweise dafür, dass das Brexit-Votum unmittelbar eine ausgeprägte Wirkung gehabt habe, erklärte das Nationale Statistikamt ONS. Gestützt hat die Konjunktur vor allem der Dienstleistungssektor. Die Bauwirtschaft, die Landwirtschaft und das produzierende Gewerbe dagegen schrumpften im 3. Quartal. Der konservative Finanzminister Philip Hammond zeigte sich insgesamt erfreut. Die britische Wirtschaft sei belastbar und in guter Verfassung, um mit dem Brexit klarzukommen.
Very pleased to see that the economy is still resilient. Very strong third quarter growth.
Damit gehe Großbritannien aus einer Position der Stärke heraus in die Brexit-Verhandlungen mit der EU, so Hammond. Wirtschaftsverbände warnten jedoch, die Ungewissheit über die künftigen Beziehungen belaste die Firmen. Und ein Vermögensverwalter sagte, die Wachstumsaussichten seien unsicher und der Brexit könne noch extrem teuer werden.
Es geht ums Geld heute in Rostock-Warnemünde. Dort haben sich die Ministerpräsidenten der Länder getroffen. Und Thema ist unter anderem der Rundfunkbeitrag. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Sellering tritt für eine Senkung des Beitrages ein, kann sich im Kreis der Kollegen aber bisher noch nicht durchsetzen. Im Vordergrund der Ministerpräsidentenkonferenz steht allerdings das Verhältnis von Bund und Ländern. Nach der Einigung über die Finanzbeziehungen steht nun die Frage an, welche Gegenleistungen die Länder dafür bringen müssen. Aus Rostock, Axel Krummenauer.
Es geht um die Kompetenzen, die die Länder an den Bund abgeben müssen. Das war ja Bedingung für mehr Finanzhilfen ab 2020. Vor allem die Autobahnen sorgen für Diskussionen. Allein der Bund soll künftig für diese zuständig sein mit einer privatrechtlich organisierten Gesellschaft.
Wie soll eine Bundesverkehrsstraßengesellschaft, wie sollen die aussehen? Nicht? Das ist ja gar nicht klar.
Sieht Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann großen Diskussionsbedarf. Und Niedersachsens Regierungschef Weil pflichtet ihm bei, worin solle der Vorteil liegen im Vergleich zum jetzigen System, fragt er. Und Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident und Gastgeber Sellering verlangt:
Es darf keine Privatisierung geben. Es muss ganz klar sein, dass es zu Verbesserungen kommt.
Eine Einigung ist aber sehr wahrscheinlich. Diskutiert wird auch über einen zweiten Kompetenzbereich, die Investitionen in Schulen und Kitas. Da sind Kooperationen zwischen Ländern und dem Bund bislang strikt verboten. Künftig will der Bund hier aber mehrere Millionen dazugeben.
Es gibt ein 3,5-Milliarden-Paket und das wollen wir aufstocken. Das möchte der Bund aufstocken auf 7 Milliarden. Und das soll dann danach verteilt werden, dass finanzschwache Kommunen davon in erster Linie profitieren können. Das ist natürlich aus Sicht des Ostens, aus Sicht von Mecklenburg-Vorpommern, wo die Kommunen finanzschwächer sind, eine gute Lösung.
Bei diesem Thema muss der Gastgeber punkten, droht ihm doch in einem dritten Thema eine Niederlage, die Senkung der Rundfunkgebühr. Zurzeit zahlt jeder Haushalt in Deutschland pro Monat 17,50 Euro für die Programme von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt wollen, dass dieser Beitrag gesenkt wird um 30 Cent, so wie es auch die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, kurz KEF, vorgeschlagen hat.
Da wird uns so mit großer Selbstverständlichkeit gesagt, dass das die nächsten Jahre alles steigen wird und dass deshalb keinen Sinn hat, jetzt schon 30 Cent runterzugehen. Ich bin für diese 30 Cent, aber da noch ein bisschen einsam im Moment, da muss ich noch werben.
Aus Rostock berichtete Axel Krummenauer. Es wird wieder mal gestreikt bei deutschen Fluglinien. Bei den Lufthansa-Töchtern Eurowings und Germanwings sind die Flugbegleiter im Ausstand mit entsprechenden Folgen für die Passagiere. Bundesweit fielen fast 400 Flüge aus. In Hamburg wurden 82 Starts und Landungen annulliert. Das ist jeder sechste Flug. In Hannover traf es 15 Starts und Landungen. In Nordrhein-Westfalen sind Düsseldorf, Dortmund und Köln betroffen. Und dort in Köln kam die Germanwings-Belegschaft auch zu einer Kundgebung zusammen. Über die Lage auf dem Kölner Flughafen berichtet Udo Bühlmann.
Am Flughafen Köln-Bonn blieben die meisten Germanwings-Maschinen am Boden. Das Unternehmen sagte insgesamt 114 Starts und Landungen ab. Fluggäste mussten umbuchen, ihren Flug verschieben oder ganz darauf verzichten. Mehrere hundert Fluggäste waren am frühen Morgen zum Flughafen Köln-Bonn gekommen. Sie waren vom Streik überrascht worden oder hofften, andere Flüge zu bekommen. Verständnis für die Aktion der Flugbegleiter hatten die meisten nicht.
Wir wollten eigentlich nach Lissabon fliegen, 4 Tage Urlaub machen. Ja, ich finde es doof, also ich habe mich auf den Urlaub gefreut, natürlich. Aber jetzt mal abwarten, was für eine Lösung die uns anbieten.
Ich bin total unglücklich über die Situation. Ich komme wieder nach London, ich werde mein Hotel verlieren. Es ist halt ein großes Opfer, ne? Das man für andere bringen.
Am späten Vormittag machten rund 100 streikende Mitarbeiter vor dem Eurowings-Verwaltungsgebäude lautstark ihre Forderungen deutlich. Sie wollen mehr Sozialleistungen.
Als Eurowingsler geht es darum, dass wir unsere Arbeitsbedingungen endlich ein wenig verbessern und anheben und uns angleichen an das Konzernniveau. Das ist einfach noch nicht passiert bisher. Wir haben die günstigsten Strukturen insgesamt und das möchte man so halten.
Warum? Weil wir in unseren Verhandlungen einfach bis dato nicht weitergekommen sind mit dem Arbeitgeber und unsere Ziele weiterhin verfolgen werden.
Weil es an der Zeit wird, dass bei der Eurowings mal sich das lange Arbeiten und das viele Arbeiten auszahlt.
Ein Sprecher der Gewerkschaft UFO äußerte sich zufrieden über den Streik. Mehrere hundert Flüge seien gestrichen worden und es hätten sich mehr Beschäftigte an dem Streik beteiligt, als UFO Mitglieder habe. Die Mitarbeiter seien sauer und forderten eine bessere Absicherung. Von UFO Nikolai Baublies.
Die einen verdienen wirklich netto unter 1.000 Euro. Bei anderen geht es hauptsächlich darum, Kündigungsschutz auszusprechen, weil ja die Bedrohung wirklich besteht, dass hier gerade auch Arbeitsplätze abgebaut werden. Jetzt kommen Maschinen von der Air Berlin dazu. Da haben die Leute Sorge und da müssen wir eben Kündigungsschutz, Arbeitsplatzsicherheit, aber vor allen Dingen die Belastung ist auch unheimlich gestiegen. Hier sind zu wenig Leute, ganz hoher Krankenstand. Die Leute arbeiten 12-Stunden-Schichten ganz regulär, regelmäßig. Da geht es eben bei der Germanwings vor allen Dingen dann auch darum, Teilzeitmöglichkeiten zu haben.
Ein Sprecher von Eurowings kritisierte den Streik als überflüssig. 40.000 Fluggäste seien bundesweit betroffen, sagte er. Sein Unternehmen prüfe rechtliche Schritte.
Udo Bühlmann berichtete. Die Gewerkschaft UFO hat inzwischen für die kommende Woche weitere Aktionen angekündigt. An 2 Tagen sollen die Flugbegleiter bei Eurowings die Arbeit niederlegen. 2 Beben kurz hintereinander, das zweite mit der Stärke 5,9. Mittelitalien ist gestern Abend schon wieder von Erdstößen geschüttelt worden. Keine 2 Monate nach dem verheerenden Erdbeben bei Amatrice, bei dem 300 Menschen ums Leben kamen. Doch diesmal sind die Schäden deutlich geringer. Bisher, wie Jan-Christoph Kitzler berichtet.
Die Erde bebt weiter. Alle paar Minuten wird die Grenzregion zwischen Umbrien und den Marken erneut erschüttert. Meist sind es kleinere Beben, aber immer wieder auch Stöße, die deutlich über der Stärke 4 liegen. Seismologen sagen, das kann noch Monate so weitergehen. Ein ganz normaler Vorgang. Für die Menschen in der Krisenregion aber ist gar nichts normal. Tausende sind hier obdachlos geworden. Die Schäden an vielen Gebäuden sind gewaltig. Und auch wenn zum Glück niemand unter den Trümmern begraben wurde, die Menschen hier brauchen jetzt Hilfe und Zuspruch. Matteo Renzi, Italiens Ministerpräsident, ist am Abend gekommen und Vasco Errani, der Sonderbeauftragte für den Wiederaufbau. Sein Amt hatte er nach dem schweren Erdbeben rund um Amatrice vor 2 Monaten angetreten. Jetzt bekommt er noch mehr zu tun, ganz konkret. Wir wollen unbedingt verhindern, dass die Menschen eine weitere Nacht im Auto schlafen. Das ist unnötig. Und dann entwerfen wir mit den Bürgermeistern, mit der lokalen Bürgerschaft den Weg des Wiederaufbaus und versichern, dass wir alles von Grund auf wieder aufbauen. Doch das wird dauern. Erst einmal brauchen tausende Opfer ein provisorisches Dach über dem Kopf. Dann sollen Siedlungen aus Holzhäusern gebaut werden. Aber die werden wohl erst in 7 bis 10 Monaten stehen. Giuliano Pazzalini, der Bürgermeister der Gemeinde Fisso, wo jetzt viele Häuser einsturzgefährdet sind, will, dass sein ganzes Dorf gemeinsam umzieht, nach Civitanova, was bezeichnenderweise so viel heißt wie Neustadt. Das liegt zwar rund 40 Kilometer entfernt am Adriatischen Meer, aber für Pazzalini ist es eben entscheidend, dass die Dorfgemeinschaft zusammenbleibt.
Stare tutti insieme e far andare i nostri ragazzi a scuola insieme.
Zusammenbleiben, dafür sorgen, dass unsere Kinder gemeinsam zur Schule gehen. Denn das Ziel ist, hierher zurückzukehren und sicherzustellen, dass diese Trennung für unsere Kinder kein Trauma ist. Wenn wir getrennt wären, wäre das nicht möglich. Wenn wir zusammenbleiben, unterrichten unsere Lehrerinnen weiter unsere Kinder. Und ich sage absichtlich unsere zu den Kindern und den Lehrerinnen, denn sie gehören zu uns. Für die Menschen in der Krisenregion beginnen jetzt harte Monate. Und schwer wird es für sie vor allem, nicht den Glauben zu verlieren, dass diese schwer getroffene Region einmal wieder aufgebaut wird.
Er war einer der glaubwürdigsten Schauspieler und einer der populärsten. So hat heute Bundespräsident Gauck Manfred Krug gewürdigt. In über 100 Filmen hat Krug mitgespielt, erst im Osten, dann im Westen Deutschlands, wo er auch durch Fernsehserien bekannt wurde. Als Kommissar Paul Stöver im NDR-Tatort, als Anwalt in Liebling-Kreuzberg. Manfred Krug ist tot. Er starb am vergangenen Freitag im Alter von 79 Jahren im Kreise seiner Familie. Wolfgang Kurz mit einem Nachruf.
Unter anderem mit der Fernsehserie Liebling Kreuzberg spielte sich Manfred Krug in die Herzen vieler Zuschauer. Von 1986 bis 1998 verkörperte er den eigenwilligen und kauzigen Anwalt Robert Liebling.
Winter.
Paula.
Paula, Entschuldigung, sehen Sie mich an. Nehmen Sie sich an meiner Kaltschnäuzigkeit ein Beispiel. Schluss jetzt mit dem Heulen.
Ich hoffe, ich störe nicht.
Ich schlafe gerade über einen sehr wichtigen Fall.
Mit seinem Erfolg in der Bundesrepublik knüpft er nahezu nahtlos an seine Karriere in der DDR an. Etwas, das nur wenigen Künstlern gelang. 1937 wurde Manfred Krug in Duisburg geboren. Nach der Trennung seiner Eltern kam er 1949 zum Vater nach Brandenburg. Er absolvierte in der DDR eine Ausbildung zum Stahlschmelzer, machte an der Abendschule Abitur und begann 1954 in Ost-Berlin eine Schauspielausbildung. Schnell spielte Krug in Fernseh- und Kinoproduktionen, für ihn durchaus ein Traumberuf.
Ich glaube doch, dass man in diesem Beruf nicht unbedingt viel mehr als in manchen anderen Berufen, aber dass man in diesem Beruf durchaus träumen kann. Nicht nur vom Erfolg und nicht nur von einer hohen Gage und nicht nur davon, dass die Leute einen nun kennen und dass man berühmt oder bekannt wird.
Die Filmkomödie Auf der Sonnenseite Anfang der 1960er Jahre war stark autobiografisch geprägt und machte ihn zum Publikumsliebling in der DDR.
Der Poet Heinz Karlau und die Poetin Gisela Steineckert nahmen sich meines bis dahin verlebten Lebens an und meinten, da sollte man ein Drehbuch draus machen. Ich konnte nur sagen, aufstrebend, wie ich damals war und darauf spitz, dass man Kenntnis von mir nahm und so. Ich fand mich ja toll. Und dann habe ich gesagt, machen wir.
Als Krug sich dann 1976 für Wolf Biermann einsetzte, erhielt er von der DDR-Führung ein teilweises Berufsverbot. Manfred Krug beantragte die Ausreise und siedelte 1977 in die Bundesrepublik über. Sein erster großer Erfolg im Westen war die Fernsehserie Auf Achse. In mehr als 80 Folgen spielte Krug einen abenteuerlustigen Lkw-Fahrer. Für den NDR verkörperte Manfred Krug in rund 40 Folgen den Tatortkommissar Paul Stöver an der Seite von Charles Brauer. Krug war einer der beliebtesten Schauspieler Deutschlands, sagt NDR-Intendant Lutz Marmor.
Ein wirklich vielfältig begabter Künstler, ein authentischer Kerl, auch ein Mensch mit Ecken und Kanten, ehrlich und zugewandt und auch mit sehr viel Witz. Also wirklich ein großer Verlust.
Auch als Sänger und Buchautor war Manfred Krug erfolgreich. Mit der Tatortfolge Tod vor Scharhörn ging Manfred Krug 2001 in den Fernsehruhestand. Immer wieder war es bei den Kommissaren Stöver und Brockmöller auch musikalisch geworden, so auch zum Abschied.
Mord und Totschlag sind nun aus, denn wir zwei gehen nach Haus. Bye, bye, Tatort.
Wolfgang Kurz war das mit einem Nachruf auf Manfred Krug. Und damit geht auch das Echo des Tages zu Ende. Am Mikrofon war Marcel Güsken.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.